So Leute, ich darf euch ganz herzlich nochmal begrüßen und alle, die auch jetzt erst dazugestoßen sind. Wir befinden uns immer noch in unserer mega coolen, wie ich finde, Predigtserie über das Thema die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte. Und heute haben wir wirklich ein mega aktuelles Thema. Ja, das Thema lautet: Richtet nicht. Und als Einleitung habe ich euch ein Gespräch mitgebracht, das ich glaube, ja, das ihr alle kennt. Ja? Und zwar, ich glaube, allein das Christentum ist wahr. Hör doch auf, andere zu richten. Was meinst du damit? Ja, nur du hast die Wahrheit erkannt. Lass doch die Leute glauben, was sie wollen. Du richtest sie. Das ist nicht richtig. Ja, ich denke, dass ich richtig liege und dass meine Ansichten richtig sind. Natürlich kann ich falsch liegen und wir könnten darüber reden, wenn du willst. Aber wie ist es mit dir? Du scheinst nicht mit mir übereinzustimmen. Denkst du, deine Sichtweise ist richtig? Ja, natürlich denke ich, meine Sichtweise ist richtig. Aber ich richte nicht, so wie du andere richtest. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ich denke, ich liege richtig. Und du wirfst mir vor, dass ich andere richte, was deiner Meinung nach falsch ist. Und du denkst, du liegst richtig und du denkst, ich liege falsch. Richtest du mich denn nicht auch? Also, unsere Welt ist gerade sehr verwirrend. Und das ist eine Diskussion, die wir Christen oft führen, oder? Uns Christen wird vorgeworfen, wir würden andere richten. Aber wenn andere das über uns sagen, dann richten sie uns nicht. Was für ein Schwachsinn. Die größte Frechheit heutzutage ist dann noch, die Worte Jesu zu gebrauchen und ihn zu zitieren, als er sagte: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, diese Worte, Leute, werden benutzt, um das Richten anderer zu richten. Und wir leben heutzutage in einer Scheintoleranz. Alle sind tolerant, so lange, bis sie jemandem begegnen, der nicht tolerant ist. Wenn jemand heutzutage sagt, nur das ist die Wahrheit, dann sagen die Toleranten, du bist so intolerant und zeigen dadurch, dass sie auch intolerant sind. Leute, alle Menschen, die solche Sätze sagen, wie: Hör auf, andere zu richten. Sie selbst richten jeden einzelnen Tag. Die Welt ruft laut: Jedes Richten ist falsch. Aber sie weiß ganz genau, dass unsere Welt ohne Richten unmöglich existieren kann. Warum ist noch nicht, wenn das so wäre, warum ist noch nicht jede Art von Autorität abgeschafft worden? Warum gibt es immer noch ein Grundgesetz, nach dem sich alle richten müssen? Warum gibt es so etwas wie einen Gerichtssaal? Also wir sehen, Menschen richten jeden Tag und sie wollen auch, dass das Richten weitergeführt wird. Das Verlangen der Menschheit besteht nicht darin, dass sie sagen, alles Richten ist falsch, auch wenn sie das sagen. Das Verlangen der Menschheit sagt, richtet richtig. Menschen, die sagen, oh, jedes Richten ist falsch, Leute, das in seinem Kern ist auch ein Richtspruch, ein Gerichtsspruch. Und das müssen wir wissen. Richten ist essentiell für unsere Gesellschaft, für unser Leben. Essentiell. Das Richten ist wirklich ein spannendes Thema. Oh, ich sehe gerade Bernd, du bist auch dabei. Ey, cool, dich zu sehen. ja, das schneide ich aus der Aufnahme raus. Also, sorry. Also, das Richten ist ein spannendes Thema. Viele sind der Meinung, man darf nicht richten und zitieren dabei Jesus. Und diese Stelle aus der Bergpredigt gehört wirklich zu den am häufigsten missverstandenen Bibeltexten. Warum? Weil die Bibel sowohl sagt, jetzt passt auf, die Bibel sagt sowohl, richtet nicht und die Bibel sagt gleichzeitig, richtet. Okay? Ich gebe euch ein paar Stellen. Und das sind nur ein paar. Okay, Matthäus 7, Vers 1, unser heutiger Bibeltext, den werden wir später nochmal ausführlicher lesen. Da heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann auf der anderen Seite Lukas 12, 57. Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Andere Stelle, Lukas 6, 37. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Auf der anderen Seite, Johannes 7, 24. Richtet nicht nach äußerem Schein, sondern richtet das gerechte Gericht. Und dann, andere Stelle, Römer 2, 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Andere Stelle, 1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Also, Leute, dieser Vers, den wir heute betrachten, wird so oft aus seinem Kontext gerissen, ja? Und ich kann es nicht oft genug sagen, Leute. Das möchte ich euch in eure Schädel reinhämmern, ja? Lasst uns das Wort Gottes nicht durch einen Vers lesen, sondern lasst uns durch die gesamte Bibel jeden einzelnen Vers lesen. Okay? In unserem Bibelvers sagt Jesus, richtet nicht. Und wir wissen, dieser Vers ist Teil der Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt sagt Jesus auch andere Sätze, wie zum Beispiel, die Gerechtigkeit der Pharisäer reicht bei weitem nicht aus. Das ist doch ein Urteil, oder? Jesus richtet die Pharisäer. Er sagt auch, du bist ein Mörder, wenn du deinen Bruder mit Worten beleidigst. Du wirst in die Hölle geworfen werden, wenn du dein Glied, welches dich zur Sünde verführt, nicht abhackst. Dann betitelt Jesus nach unserem Bibeltext heute einige Menschen als falsche Propheten, als Wölfe, die als Schafe verkleidet sind. Also die Worte von Jesus, richtet nicht, können sich einfach nicht auf alle Arten von Richtern beziehen, weil er in derselben Predigt seine Jünger auffordert, zu richten. Okay? Heute wollen wir uns Teile aus der berühmtesten und besten Predigt anschauen, die jemals gehalten wurde, und das ist die Bergpredigt. Leute, schlagt eure Bibeln mit mir auf. Wir lesen in der besten Predigt ever, unserem Bibeltext, Matthäus Kapitel 7 ab Vers 1. Matthäus, Kapitel 7, ab Vers 1. Ich lese uns. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, das ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich nicht umwenden und euch zerreißen. So viel unser Bibeltext. Und wie immer, wenn wir so einen Bibeltext betrachten, ist der erste Punkt Kontext. Kontext is King. Okay, merkt euch das. Und wir sehen in der Bergpredigt so wunderbare Sachen. Und ich sag euch, ich gebe euch den groben Kontext, okay? Jesus beginnt damit, uns in der Bergpredigt die richtige Perspektive auf uns selbst zu geben. Danach gibt Jesus uns die richtige Perspektive auf die Welt. Danach gibt Jesus uns die richtige Perspektive auf Gottes Wort, auf sein Gesetz. Danach auf die Moral, auf innere und äußerliche Moral. Danach für alle religiösen Aktivitäten. Danach gibt Jesus uns die richtige Perspektive auf Geld und Besitz. Und danach auf Beziehungen zu anderen. Und das ist unser Text. Und danach, was danach kommt, das bezieht sich auch auf Beziehungen. Okay, Die ersten 12 Verse von Kapitel 7 richten sich also auf die Beziehungen, die wir Menschen untereinander haben, die wir auch in der Gemeinde haben. Und Jesus stellt mit diesen Versen die menschlichen Beziehungen alle ins richtige Licht. Nachdem er vorher zeigte, wie unsere Beziehung zu uns selbst sein sollte, wie sie zur Welt sein sollte und wie sie zu Gott sein sollte, wie sie zum Wort Gottes sein sollte und wie sie jetzt, wie sie zum Besitz sein sollte und wie sie jetzt in Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen sein sollte. Und im Kontext der Bergpredigt sehen wir, dass Jesus immer wieder den Kontrast herstellt zu den Pharisäern. Okay? Sie sind diejenigen, die stolz auftreten, aber wir sollen demütig sein. Die Pharisäer waren Teil dieser Welt, aber die Gläubigen sollen Licht und Salz für die Welt sein. Die Pharisäer verwarfen das Wort Gottes und überlegten sich eigene Sachen, die sie darüber stellten, aber Christus und Christen verwerfen alles außerhalb des Wortes Gottes. Jesus betonte, wie viel Wert die Pharisäer auf externe Moral legten. Und Jesus zeigte uns, dass die innerliche Moral viel wichtiger ist. Jesus redete von dem heuchlerischen Fasten, das nur vor den Menschen sichtbar ist. Und Jesus spricht von dem innerlichen. Jesus spricht von der Art und Weise, wie die Pharisäer sich Schätze angeschafft haben in dieser Welt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt euch Schätze im Himmel sammeln. Er zeigt uns, wie falsch ihre menschlichen Beziehungen waren. Und Jesus stellt die Beziehungen zwischen den Menschen wieder her und zeigt uns Christen, wie unsere Beziehungen richtig aussehen sollten. Und Jesus zeigt uns, wie falsche Religion aussieht und wie richtige Religion aussieht. Leute, was ist die logische Folge von jemandem, der sich selbst so sieht, wie die Pharisäer sich selbst gesehen haben? Ich sag es euch, man sieht jeden als unterlegen und man macht alle fertig und man stellt sich über alles. Man macht sich zum Maß aller Dinge. Leute, und was sagt Jesus über die Pharisäer in Matthäus 23,4? Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Die Pharisäer wurden zu extrem unterdrückenden, gnadenlosen, unbarmherzigen Richtern. Und Jesus sagte in Johannes 7,24 zu den Pharisäern, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Leute, warum sagt Jesus das zu den Pharisäern? Und warum sehen wir immer wieder diesen Kontrast zu den Pharisäern in der Bergpredigt? Weil genau das ihre Gewohnheit war. Sie sahen etwas und mit nur einem Blick dachten sie, oh Mann, ich weiß genau, warum dieser Mensch gelähmt ist. Er hat gesündigt. Ich weiß genau, warum sie eine Witwe ist und warum sie arm ist. All diese Beispiele finden wir im Neuen Testament. In Lukas 16, 14 bis 15 heißt es, sage es kurz mit eigenen Worten. Jesus sagte den Pharisäern, ihr denkt, ihr seid gerecht, ihr denkt, ihr richtet richtig, aber ihr liegt falsch. Gottes Urteil über euch ist genau das Gegenteil von dem, wie ihr euch selbst urteilt. Sie dachten, sie sind so gerecht, so rein, so gut. In Lukas 18 lesen wir dieses berühmte Gleichnis. Ihr alle kennt es, ja? Wo ein Zöllner im Tempel ist und sich auf die Brust schlägt und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und was hat der Pharisäer gebetet? Der Pharisäer hat gebetet, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, ja? Also wir sehen, in welche Richtung es langsam geht. Die Pharisäer verurteilten, sie richteten, sie verdammten ein falsches Urteil. Sie richteten falsch. Und in genau dieses Problem spricht Jesus hinein. Leute, und das ist extrem wichtig für unseren Kontext. Wir müssen bei jeder Bibelauslegung die Kultur der Zeit berücksichtigen, in der der Bibeltext geschrieben wurde. Also, in den ersten 12 Versen von Kapitel 7 behandelt Jesus das große Thema der menschlichen Beziehung und er sagt mehr als alle Beziehungsbücher dieser Welt. Und Jesus gibt uns in diesen 12 Versen eigentlich eine grobe Einteilung. 2 Punkte, nämlich erstens, was sollen wir nicht tun? Verse 1 bis 6. Und dann zweitens, was sollen wir tun? Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt. Was sollen wir nicht tun? Und ich lese Vers 1, richtet nicht. Leute, wir kennen diesen Satz. Wer bist du denn, dass du mich richtest? Du darfst nicht richten. Wir sollten niemals kritisieren, wir sollten niemals Urteile fällen, dann werden wir auch nicht gerichtet werden. Leute, das ist unsere Zeit. Unsere Zeit hasst klare Theologie, unsere Zeit hasst klare Überzeugung, unsere Zeit hasst klares Urteilen. Unsere Zeit liebt Sätze wie, also für mich ist das falsch. Für dich, ey, wenn das für dich richtig ist, ey Mann, dann mach das. Das ist so toll für dich, wenn das funktioniert. Jedem so, wie er es will. Ey, du lebst für Geld, ey, wenn dich das glücklich macht, ey, mach das, ja. Du glaubst, eine gleichgeschlechtliche Beziehung macht dich glücklich, ey, mach das. Ich freue mich so, wenn das für dich funktioniert. Unsere Zeit hasst Männer und Frauen, die überzeugt sind und aufstehen und klare Urteile fällen und dazu stehen. Hören wir nicht oft in unserer Christenheit Sätze wie folgende. Alles, worauf es ankommt, ist Liebe und Gemeinschaft. Diejenigen, die sich zu sehr um Lehre und Theologie kümmern, das sind diejenigen, die Spaltung im Leib Christi hervorrufen. Leute, das ist nicht richtig. Schauen wir mal in die Kirchengeschichte. Leute, und welche Männer und Frauen haben die Geschichte des Christentums verändert durch die Gnade Gottes? Waren es nicht die Leute, die eine klare Meinung hatten, ein klares Urteil gefällt haben und eine klare Theologie hatten? Denken wir an Luther, denken wir an Jonathan Edwards, denken wir an George Whitefield. Was waren das für Männer? Sie waren überzeugte Männer und sie wussten, woran sie glauben. Leute, wisst ihr, woran ihr glaubt? Leute, wir müssen überzeugt sein von dem, was wir glauben. Die ganze Bergpredigt zeigt eigentlich in eine Richtung, nämlich sie handelt von dem starken Kontrast zwischen wahren Gläubigen und falschen Gläubigen, zwischen wahrer Religion und falscher Religion. Und das setzt Urteilen voraus, oder? Erfordert das nicht, dass wir entscheiden, was richtig und was falsch ist? Fordert das nicht, dass wir wissen, wer richtig lehrt und wer falsch lehrt? Die Bibel ist messerscharf, messerscharf. Und sie urteilt ganz klar. Und die Bibel zeigt uns, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge richten müssen. Das ist glasklar. Wir müssen richten zwischen Gläubigen und auch zwischen Wölfen, die sich als Gläubige ausgeben. Das in derselben Predigt. Leute, nehmen wir diesen Vers, um zu rechtfertigen, beziehungsweise viele Leute nehmen diesen Vers, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, um zu rechtfertigen, dass Christen blinde, unüberzeugte Sentimentalisten sind, die ja bloß ihren Mund halten sollen, die keine Urteile fällen dürfen. Leute, und wie ich schon oft gesagt habe, in derselben Predigt fordert Jesus seine Nachfolger auf, richtig zu richten und richtige Urteile zu fällen. Ich gebe euch 2 Beispiele. Vers 6. Um unsere Perlen nicht vor Schweine und Hunde zu werfen, müssen wir zunächst urteilen, wer denn zu den Schweinen und den Hunden gehört, oder? Vers 15 sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Das erfordert Urteil. Das erfordert, dass wir richten, wer dazugehört und wer nicht. Ja, dieser Vers, richtet nicht, ist umgeben von Stellen, wo Jesus sagt, ihr müsst richten. Leute, und hier müssen wir langsam die Frage stellen, was meint Jesus damit? Und nicht nur Jesus, sondern auch, was Gott durch die anderen Schreiber des Neuen Testaments und des Alten Testaments geschrieben hat. Denken wir an Paulus, Galater 1, wo Paulus einfach schreibt, verflucht ist jeder, der euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr es empfangen habt. Ich meine, er richtet aufs Brutalste. Und das ist richtig, Leute. Andere Stelle, 1. Korinther 5, wir sehen, wie Menschen aus der Gemeinde hinausgetan werden, weil sie die Welt mehr liebten als den Herrn. Wir müssen richten. Also, wir sehen ganz klar, die Bibel sagt uns nicht einfach nur, richtet nicht. Es gibt Dinge, die wir richten müssen. Und da ist die Bibel glasklar. Wenn also unser Herr jetzt einfach nicht nur meint, richtet nicht, was meint unser Herr dann? Jesus redet über den kritischen, selbstgerechten, prahlerischen Egoismus der Pharisäer. Die Pharisäer kritisierten Menschen nicht primär aufgrund von Sünde, sondern primär aufgrund von Äußerlichkeiten. Aufgrund von Dingen, die sie anders machten als sie selbst. Und deswegen sagte Jesus zu den Pharisäern, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet das gerechte Gericht. Jesus fordert uns sehr wohl dazu auf, ein gerechtes Gericht zu richten. Auch andere Stellen unterstützen das, zum Beispiel Römer 16, Vers 17, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Wir müssen lehrmäßige Urteile fällen. Und dieses Richten, so sagt Petrus, muss am Haus Gottes beginnen. Die Bibel ist sehr klar, welches Richten richtig und welches Richten falsch ist. Leute, und ich habe hier ein wirklich tolles Beispiel, ja? Und ich war persönlich nicht dabei, aber Peter hat es mir erzählt. Und in unserer Gemeinde war mal ein Mann, er ist nicht mehr da. Und er hat den Peter mal aufgesucht. Und zu der Zeit war Peter noch nicht Hauptpastor und hat sehr, sehr oft Anbetung geleitet. Und dann kam dieser Mann zum Peter und hat ihm gesagt und hat ihn ermahnt und hat ihn gerichtet und hat gesagt, Bruder, den Refrain darf man nicht mehr als einmal singen. Das andere ist falsch. Und dann hat Peter geantwortet, dann erklär mir doch einmal, wieso in den Psalmen manche Refrains 3, 4, 5 Mal gesungen werden. Also, das ist ein tolles Beispiel, um zu zeigen, was richtiges und was falsches Richten ist. Und ich gebe euch eine ganz einfache Definition. Im Zentrum des falschen Richtens steht der Mensch als selbstgerechter und stolzer Richter. Man richtet nach der eigenen Vorliebe. Im Zentrum des richtigen Richtens steht Gott als der einzige und gerechte Richter. Und deswegen richten wir Menschen nicht nach unseren eigenen Vorlieben, sondern nach Gottes Wort, das er uns gegeben hat. Es geht weiter. Falsches Richten ist ein hastiges Urteil, wo man davon ausgeht, dass man alle Informationen hat und dass man alles weiß. Richtiges Richten ist ein geduldiges Urteil, wo man davon ausgeht, dass man eventuell nicht alle Informationen hat. Leute, auch im Alten Testament sehen wir, dass richtiges Richten übereinander unbedingt notwendig war. In Levitikus 19,17 lesen wir diesen heftigen Vers. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Gott zeigt uns hier, deinen Bruder nicht zu beurteilen, nicht zu richten und ihn möglicherweise zurechtzuweisen, bedeutet, dass du ihn hasst. Merkt ihr, wie in unserer Zeit das komplett umgedreht wurde? Ich meine, was empfinden wir heute als Liebe? Ja? Wenn mich jemand nicht auf meine Fehler anspricht. Och, ich liebe dich so, wie du bist. Unsere Zeit hat es komplett umgedreht. Ja? Aber die Bibel zeigt uns, wenn du jemanden liebst, dann willst du nicht, dass er weiter in diesen Abgrund geht. Das ist Liebe. Johnny Mack, mein werter Freund, ich habe ja viel Kontakt mit ihm, ja, Spaß. John MacArthur sagte mal folgende Sätze. Es ist Liebe, die konfrontiert, und es ist Hass, der ignoriert. Leute, merkt euch diesen Satz. Liebe konfrontiert, Hass ignoriert. Und ich möchte persönlich werden mit euch, Leute. Hoffnungskirche Jugend. Wann hast du das letzte Mal die Sünde deines Nächsten ernst genommen? Wann hast du das letzte Mal jemanden angesprochen, weil du ihn liebst? Wann hast du dein eigenes Ansehen beiseite gelegt und hast es in Kauf genommen, dass du vielleicht abgelehnt wirst, vielleicht belächelt wirst, vielleicht beleidigt wirst, weil du deinen Nächsten liebst? Und ich möchte ja auch die Frage umdrehen, wann wurdest du das letzte Mal angesprochen? Aufgrund von Dingen, die du falsch gemacht hast, wo du in Sünde lebst. Wenn dem so ist, dass du angesprochen wurdest, wie hast du reagiert? Hast du gesagt, wer bist du, dass du mich richtest? Leute, es kostet so viel Mut, Leute auf gewisse Dinge anzusprechen. Und lasst uns doch anfangen, ihr Lieben, dass wir die Liebe hinter diesen Taten sehen. Lass uns die Liebe dahinter sehen, wenn wir angesprochen werden, wie viel Mut es die Person kosten muss, uns anzusprechen. Lass uns die Liebe dahinter sehen. Wenn wir angesprochen werden wegen Dingen, wo wir umkehren müssen, dann lass das doch unsere erste Reaktion sein, nämlich danke, lieber Bruder, danke, liebe Schwester, dass du dich um meine Seele kümmerst. Das ist die einzig richtige Reaktion, ihr Lieben. Praktischer Tipp. Gehe davon aus, dass du nicht alle Informationen hast, wenn du Menschen siehst, wo du dir denkst, okay, das müssen wir klären. Wenn du bestimmte Bedenken hast, dann stelle deinem Nächsten zunächst liebevolle Fragen, damit du mehr Informationen bekommst. Und gehe nicht davon aus, dass du alles weißt. Leute, lasst uns das neu wissen. Es ist Liebe, die konfrontiert, und es ist Hass, der ignoriert. Also, Jesus redet nicht davon, dass jedes Richten falsch ist. Wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dass Richten notwendig ist. Jesus redet hier über das selbstgerechte, selbstsüchtige, falsche Richten der Pharisäer und derjenigen, die es ihnen gleich tun. Und wir gehen weiter im Text. Und Jesus gibt uns jetzt drei Gründe, warum wir falsches Richten nicht tun sollten. Der erste Grund ist, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der zweite Grund ist, da ihr mit dem Urteil gerichtet werdet, mit dem ihr urteilt. Und drittens, da ihr mit dem Maß gemessen werdet, mit dem ihr messt. Und das alles ist ein großer Punkt des ersten Punktes, richtet, oder beziehungsweise was wir nicht tun sollen, okay? Jesus erinnert seine Jünger daran, dass sie nicht die höchsten Richter sind. Er erinnert sie daran, dass sie einen Richter über sich haben. Einen Richter, der alles weiß, der überall ist und alles sieht. Er ist derjenige, der die Herzen kennt und der es nicht nötig hat, Fragen zu stellen. Er hat es nicht nötig, Informationen zu erfragen von uns, ja? Er weiß alles. Er ist überall und er ist souverän. Ja, Jesus sagt uns hier an dieser Stelle, ihr seid nicht Gott. Ihr seid nicht der höchste Richter. Das Zentrum vom falschen Richten ist, man glaubt, man ist Gott. Man glaubt, man ist der ultimative Richter, der alles weiß. Leute, ist uns bewusst, dass wenn wir falsch richten, dass wir Gott spielen. Und wir wissen, wie sehr Gott um seine Ehre eifert. Wenn wir Menschen nach unserer eigenen Liebe richten, wo unsere eigenen Interessen im Zentrum stehen, wissen wir, dass wir Gott spielen. Natürlich ist das nicht der Fall, wenn wir offensichtliche Sünde geduldig und gnadenvoll konfrontieren, auch mit 2 oder 3 Zeugen. Warum mit 2 oder 3 Zeugen? Eben weil wir nicht alles wissen können und weil unser Urteil falsch sein kann. Leute, dieses Richten wird scharf gerichtet. In Römer 14,4 schreibt Paulus: Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Oder in Jakobus 4,11: Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder einen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Mehr als alles andere, Leute, trachten wir danach, Gott zu gefallen. Wir wollen zuerst darauf achten, wie Gott uns sieht und wie Gott unseren Nächsten sieht und wie Gott diese Situation sieht. Wir wollen das richten, was er uns befohlen hat zu richten und nicht darüber hinaus. Uns muss bewusst sein, dass die Art und Weise, wie wir richten, auch die Art und Weise ist, wie wir gerichtet werden. Wenn uns das bewusst ist und wir alles geprüft haben und trotzdem zu dem Schluss kommen, das ist richtig oder das ist falsch, dann müssen wir richten. Die Bibel sagt, wem viel anvertraut ist, dem wird viel abverlangt werden. Mit anderen Worten, wenn ich jemand richte, muss mir klar sein, dass auch ich gerichtet werde. Aus Liebe zu meinem Nächsten und zu Gott muss ich das jedoch tun, denn ich will Gottes Namen verherrlicht sehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich als euer Jugendleiter bestimmte Leute beim Namen nenne, die offensichtliche Irrlehren verbreiten, ja, Leute, die von der Bibel als Diener des Teufels bezeichnet werden, dann muss mir persönlich klar sein, dass ich dafür gerichtet werde, was ich gelehrt habe. Also mit zunehmender Erkenntnis, mit zunehmendem Wissen wird unsere Verantwortung größer. Uns wird eine größere Verantwortung zuteil und durch die größere Verantwortung wird uns auch ein strengeres Urteil zuteil werden. Genau das, was Jakobus in Kapitel 3 schreibt. Also uns muss bewusst sein, dass wenn wir jemanden richten, dass wir dafür auch gerichtet werden. Das sollte uns in allererster Linie, Leute, vorsichtig machen. Das sollte uns bewegen, alles zu prüfen und nicht voreilig irgendetwas daherzuschwätzen. Das sollte uns bewegen, Gottes Wort zu kennen, dass wir eben nicht über Gottes Willen hinausrichten. Wir müssen das Wort Gottes kennen, wir müssen den Willen Gottes kennen, der im Wort Gottes offenbart ist. Leute, und das sollte uns offenbaren, uns nach unserer eigenen Vorliebe zu richten und Gott zu spielen. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Bibel. Ihr alle kennt das Buch Esther. Und ihr alle kennt Haman, der in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt. Und er hat Mordechai gehasst. Er hat die Juden gehasst. Und er hatte bei sich im Garten einen Galgen, einen hohen Galgen aufgerichtet, an dem er Mordechai erhängen wollte. Er hat Mordechai gerichtet, ja. Und wer hing später an diesem Galgen? Er selbst. Falsch zu richten bedeutet, Gott zu richten. Diejenigen, die das tun, werden von Gott gerichtet. Und wer das tut, wird gerichtet von seinem eigenen Egoismus, von der falschen Selbstgerechtigkeit. Leute, und John MacArthur hat ein so cooles, auch ein bisschen angsteinflößendes Beispiel erzählt und das möchte ich euch auch weitergeben. Im frühen Griechenland gab es Gerichtsfälle, die so gravierend waren, dass man sie nachts abhielt. Warum nachts? Weil alles dunkel war. Alles war schwarz. Niemand konnte das Gesicht der anderen sehen. Warum das alles? Damit man ohne voreingenommen zu sein beurteilen kann, allein anhand dessen, was man hört. Also alleine an den Worten einer Person. Und es gab einen Richter, der diese Situation ausnutzte und einen falschen Zeugen einberief und ihn bezahlte. Und niemandem ist es aufgefallen, natürlich, ja, weil es war nachts. Dann kam das aber am Ende raus und der persische König Kambyses, so heißt er, hörte, was passiert ist und er ließ den Richter umbringen und, ist ein bisschen eklig, er ließ den Richter enthäuten. Und was wurde mit der Haut dieses Richters gemacht? Damit wurde ein Stuhl überzogen und das war der Stuhl, auf dem von dieser Situation an alle Richter in diesem Gerichtssaal sitzen mussten. Das ist eine tolle Art, sich daran zu erinnern, dass man richtig richtet, oder? Also Leute, wir sind, aufgrund von unserer Sünde, sind wir übervorteilend durch unser eigenes Ego, durch unsere eigene Selbstgerechtigkeit, neigen wir dazu, schnell zu sein in unseren Worten, schnell zu sein zum Richten. Wir sollen langsam zum Richten sein, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Und deswegen, Leute, der Text gibt uns eine klare Warnung. Wir müssen aufpassen, wie wir richten. Kommen wir zum zweiten großen Teil unseres Textes. Was wir tun sollen, zweitens. Und nun kommen wir zu einer weiteren berühmten Bibelstelle, die so oft falsch oder beziehungsweise besser gesagt, die oft nur einseitig gelesen wird, die in der Mitte unterbrochen wird. Ja? Zieh den Splitter aus deinem Auge und dann wird ein Punkt gesetzt und dann wird nicht weiter darüber geredet. Ja? Also, wir kommen zu dieser Stelle. Oft sehen wir den Splitter in unseres Bruders Auge. Und gerade jetzt am Sonntag hatte Melanie was im Auge. Und sie hat mir ihr Auge aufgehalten, ja, hat gesagt, Lukas, kannst du das bitte rausmachen? Ja. Und ich war total überfordert und ich habe da geguckt, so, oh, ich sehe nichts, ja. Warum dieses Beispiel? Weil die kleinsten Dinge in unserem Auge bereits, wir merken sie, ja. Und die kleinsten Dinge, die man oft mit dem Auge von einem anderen gar nicht sieht, ja, sie stören uns, wir merken sie, das Auge tränt vielleicht, wir müssen blinzeln, wir können nicht einfach weitermachen. Ja? Die kleinsten Dinge bemerken wir in unserem Auge. Und als nächstes bringt Jesus den Balken ins Spiel. Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken siehst du nicht in deinem. Und Leute, wir reden hier von einem Balken, der in der Lage war, auf einem Schiff das Segel zu halten, auf hoher See, ja? Und das sind Kräfte, Leute. Also stellt euch mal vor, also ich habe jetzt hier keinen Balken da, ja, wir haben ja eine kleine Wohnung, der wird hier vielleicht auch gar nicht reinpassen, ja, aber stellt euch mal vor, ja, so ein Balken wäre jetzt hier so in meinem Auge. Leute, und mit diesem Balken im Auge, da können wir unserem Nächsten nicht helfen. Da können wir gar nichts mehr machen, ja. Dieser Balken, der, ich meine, Jesus übertreibt hier, ja, aber diese Bildersprache ist einfach grandios. Dieser Balke macht nicht nur ein Auge blind, sondern beide. Und wer einen Splitter entfernen will mit einem Balken im Auge, ist ein blinder Blindenführer. Und wen hat Jesus so betitelt? Es waren die Pharisäer. In einem Artikel von Desiring God habe ich Folgendes gelesen. Wir sind schnell, Mücken auszusieben und Kamele zu schlucken. Und nehmen schnell eine Pinzette vor das Auge unseres Bruders, unserer Schwester, wenn wir einen eigenen Gabelstapler brauchen. Es ist besser, nicht zu urteilen, als so zu urteilen, da wir genauso beurteilt werden, wie wir andere beurteilen. Das muss uns klar sein, ihr Lieben. Wofür steht der Splitter? Ganz klar für die Sünde im Leben eines Bruders, einer Schwester. Dann müssen wir fragen, okay, wofür steht der Balken? Ich meine, unterscheidet Jesus hier zwischen verschiedenen Sünden? Der Balke, der Splitter kann jede Art von Sünde sein. Aber der Balke steht für eine ganz bestimmte Sünde. Sind nicht die Leute mit dem Balken im eigenen Auge diejenigen, die ihre eigene Sünde nicht sehen? Man sieht die Sünden anderer, aber nicht die eigene. Leute, von welcher Sünde sprechen wir hier? Es ist die Selbstgerechtigkeit. Geistlicher Stolz, geistlicher Hochmut, Arroganz und wie gesagt, Selbstgerechtigkeit. Man spielt Gott. Leute, und das muss in allem Ernst gesagt sein, solange du denkst, dass mit dir alles okay ist, dass du alles richtig machst, wirst du niemals jemandem helfen. Du wirst nur Schaden über dich selbst bringen und denjenigen, denen du versuchst zu helfen. Solange wir nicht unsere eigene Fehlerhaftigkeit, unsere eigene Sündhaftigkeit und Selbstgerechtigkeit erkennen und täglich davon umkehren, sind wir nicht in der Lage, anderen zu helfen. Was sagt Jesus zu diesen Menschen? Vers 5, du Heuchler. Leute, und wir sehen hier zwei Gefahren in dem Text. Die erste Gefahr ist, oh, ich kümmere mich nur um mich, nur um mich. Ich werde niemals jemanden ansprechen. Die zweite Gefahr ist, wir werden niemals etwas richten. Wow, also nachdem ich das gehört habe, ich richte nichts mehr. Kommen wir zur ersten Gefahr. Und unser Herr fasst es so wunderbar zusammen. Der Herr stoppt nicht nach der Beschreibung des Splitters und des Balkens, sondern er geht weiter und sagt, zieh den Balken aus deinem Auge heraus. Leute, sind wir damit beschäftigt, tagtäglich gegen die Sünde anzukämpfen? Oder sagen wir, ich habe damit zu kämpfen, und deswegen akzeptiere ich die und die Sünde meines Bruders, meiner Schwester. Weil ich habe ja auch noch damit zu kämpfen. Leute, nein! Zieh den Balken aus deinem Auge heraus! Den Balken aus deinem Auge nicht herauszuziehen, bedeutet, dass du deinen Bruder und deine Schwester hasst. Ist uns das bewusst, Leute? Wir sind so arrogant manchmal. Aus Faulheit sagen wir, ich fasse meine Sünde nicht an und das ist der Grund, warum ich auch deine Sünde nicht anfasse. Leute, was ist das? Jesus sagt uns hier, zieh den Balken heraus. Tu Buße. Jesus sagt uns nicht, falls du das mit dem Balken schaffst und falls das keine Umstände bereitet für dich, ja, dann mach das doch bitte. Nein, zieh den Balken heraus. Das ist ein Befehl, Leute. Und nehmen wir doch die Befehle Jesu als das, was sie sind, oder? Und das bringt dich dazu, zuerst deine Fehlerhaftigkeit zu sehen und zu erkennen und sie zu bekämpfen. Und das ist das, was Galater 6 meint. Hier heißt es, die ihr geistlich seid, ihr weist einen solchen Bruder wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Also Leute, wir sehen, die erste Gefahr ist keine Option. Wir können uns nicht um uns selbst drehen. Das geht nicht. Es gibt so viele Befehle in Gottes Wort, wo es heißt, achte auf deinen Bruder, ermahne deinen Bruder, ermutige deinen Bruder und deine Schwester und so weiter. Wir müssen da hinterherkommen. Kommen wir zur zweiten Gefahr. Und hier, also die zweite Gefahr war, dass wir nichts und niemanden richten, weil wir einfach so Angst haben, selbst gerichtet zu werden. Und Jesus benutzt hier das Bild von Hunden und Schweinen. Und wir müssen uns bewusst machen, Leute, dass Hunde kein besonders gutes Bild damals hatten. Ja? Also das Bild, das Hunde heute haben, ja, das ist ja schon manchmal höher als das Bild der Menschen, ja. Also ihr wisst ja auch, meine Familie hat auch einen Hund und ja, und wenn der Hund da ist, ja, dann rasten alle aus. Ja, Hunde sind so toll, sind so süß, so schön und so Sachen. Aber das war damals anders. Hunde waren herumstreuende Tiere, die den Müll aßen, ja. Es war damals nicht so, dass man sie in seinem Haus hatte und mit ihnen mehr Zeit verbracht hatte als mit anderen Menschen. Hunde hatten kein gutes Bild. Hunde aßen sogar Menschen. Das sehen wir anhand der Frau von Ahab, war das, glaube ich, namens Isabel. Sie wurde von Hunden gefressen. Und Jesus sagt hier, werft nicht das, was heilig ist, vor die Hunde. Und das, was Jesus hier benutzt, ist ein Bild aus dem Tempel. Wenn ein Priester ein heiliges Opfer im Tempel darbringt, dann steht es einzig und allein Gott zu. Und stellt euch vor, Leute, das ist das, was Jesus meint. Dieser Priester bringt etwas Heiliges Gott dar, nimmt es wieder von seinem Altar, geht raus aus dem Tempel, geht zur Müllhalde und da sind Hunde und denen legt er es vor. Genau das ist das Bild, Leute. Und Jesus sagt uns hier klipp und klar, das Heilige hat bei den Hunden nichts verloren. Der Herr sagt uns hier, ihr müsst urteilen, wer mit dem Heiligen umgehen kann. Werft eure Perlen nicht vor, beziehungsweise werft das Heilige nicht vor die Hunde. Um das zu befolgen, müssen wir schauen, wer zu diesen Hunden gehört. Und das sind Menschen, die nichts mit geistlichen Dingen zu tun haben wollen. Die, wenn wir ihnen das Evangelium erzählen würden oder generell geistliche Dinge, von denen wir wissen würden, sie würden sich darüber lächerlich machen. Damit müssen wir aufpassen, Leute. Jesus benutzt eine zweite Illustration, nämlich werft eure Perlen nicht vor die Säue. Perlen sind wie heute sehr, sehr kostbar, schwer zu finden. Und Perlen haben nichts zu tun, Leute, mit Säuen. Und wer würde heute seinen Schmuck den Schweinen zu fressen geben? Ich meine, mein Ring, ja, ist jetzt keine Perle, aber der ist jetzt auch nicht wenig wert. Ja? Und stellt euch vor, ich hole mir so ein Schwein, ja, und dann gebe ich dem meinen Ring zu futtern. Ja, der würde es essen, aber er hätte keine Ahnung, was er isst, und ihm ist das egal. Ja? Also wir sehen, der Herr gibt uns hier ganz klare Bilder dafür, dass wir urteilen müssen, dass wir richtig richten müssen. Und die Bibel zeigt uns auch klipp und klar, wer Hunde und Schweine sind. Und das sehen wir in 2. Petrus Kapitel 2, Verse 1 bis 2 und Verse 22. Ich fasse das ganz kurz mal zusammen. Und zwar spricht Petrus hier von falschen Lehrern, die sich in die Gemeinde hineingeschlichen haben und dann die und auch weitere Brüder und Schwestern verführen. Und dann heißt es in Vers 22, es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Hunde und Schweine sind diejenigen, die immer und immer wieder zu dem Müll und zum Dreck dieser Welt zurückkehren. Leute, die Frage, die sich heute stellt und die ich euch stelle, ist, richtest du richtig? Richtest du, damit Gott Ehre bekommt? Richtest du Gott zur Ehre und deinem Bruder und deiner Schwester zum Besten? Oder richtest du zu deiner Ehre? Nach deinem Maßstab, nach deinen Vorlieben, bist du bereit, andere zu verletzen, damit du dich besser fühlst? Oder richtest du gar nicht, damit du fein raus bist? Ihr Lieben, ich möchte mich persönlich an euch wenden, meine geliebte Hoffnungskirche Jugend. Ich hab euch so gern, Leute. In unserer Jugend gibt es Männer und Frauen, die gestandene Christen sind. Und einige schauen hier gerade zu. Sie leben täglich in Buße, sie kehren um und nachdem sie den Balken in ihrem Auge entfernt haben, gehen sie den Geschwistern nach und ermahnen sie, im Herrn zu bleiben. Und in erster Linie meine ich jetzt gerade unsere Leiter und Teamleiter. Oh Leute, ihr seid so kostbar, ihr seid kostbarer als alle Perlen dieser Welt. Und ich möchte auch nochmal vor der gesamten Jugend sagen, Leute, wie dankbar ich für euch bin und wie sehr ich hinter euch stehe. Ich bin so dankbar zu sehen, wie ihr Balken aus euren Augen entfernt und euch um die Splitter eurer Geschwister kümmert. Und es gehört so viel Liebe dazu, sich an die Splitter der anderen heranzutasten. Und wir Leiter könnten so einfach die Augen verschließen vor den Splittern und vor den Balken. Aber aus Liebe zu euch und zu Gott gehen wir nicht den leichteren Weg. Aus Liebe zu Gott und zu euch erleiden wir die Schmerzen, die uns teilweise angetan werden. Um euretwillen, Lieben, ihr Lieben. Und ich möchte hier nochmal sagen, Liebe konfrontiert, Hass ignoriert. Und auf der anderen Seite, ihr Lieben, gibt es Leute, die sich der Gefahr ausliefern, entweder nichts und niemand zu richten oder nur sich selbst zu richten. Und ich möchte euch sagen, geliebte Geschwister, das ist ein gefährlicher Zustand. Es ist ein gefährlicher Zustand, weil ihr euch über Gott stellt. Und in dieser scheinbaren Demut setzt ihr euch auf den Thron Gottes. Auf den ersten Blick scheint es demütig zu sein, aber dahinter verbirgt sich die Annahme, dass ihr Gottes Wort nicht befolgen müsst. Ihr Lieben, Gott macht uns so klipp und klar. Wir müssen nacheinander schauen. Wir müssen uns ermahnen. Wir müssen uns ermutigen. Wir müssen einander zurechtbringen. Dafür hat Gott unter anderem die Gemeinde geschaffen. Leute, lasst uns richtig richten. Lasst uns nicht uns selbst im Zentrum des Richtens haben, sondern lasst uns richten, damit Gott mehr Ehre bekommt. Und dafür müssen wir Gottes Wort kennen. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir aufhören, unsere Augen vor unserer Sünde zu verschließen und dass wir unsere Augen vor den Sünden unserer Geschwister verschließen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass das aufhört. Ein Herzensanliegen. Leute, lasst uns Sünde als das sehen, was es ist. Lasst uns das sehen als das, was es ist und was sie uns gekostet hat. Wie könnten wir unsere Augen davor verschließen, ihr Lieben? Geschwister, lasst uns doch einander hinterherrennen. Wir haben in der vorletzten Serie, Predigt dieser Serie gehört, wie viel ein Gläubiger für unseren Herrn wert ist. Ein Gläubiger ist so viel wert für unseren Herrn, dass unser Herr der ganzen Gemeinde sagt, ihr rennt diesem Gläubigen hinterher. Jeder von euch. Ihr Lieben, und ich frage mich, tun wir das? Ich weiß, ihr Leiter, ihr tut das und ich bin so dankbar für euch. Und ich fordere jeden auf, ihr Lieben, der das nicht tut, der sich weder mit den eigenen Balken beschäftigt, noch mit den Splittern seiner Geschwister. Ihr setzt euch auf den Thron Gottes. Leute, und das ist so stolz. Ich flehe euch an, Leute. Demütigt euch. Lasst uns gemeinsam demütigen unter die Hand unseres Herrn, damit er uns erhöht. Und Gott widersteht den Stolzen. Und es ist Stolz, wenn ich meine Augen verschließe vor den Sünden meiner Geschwister. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass ihr gestandene Männer, gestandene Frauen seid, die gegründet sind auf dem Felsen unseres Herrn Jesus Christus, wo die Wellen dieser Welt noch so hoch gegenprallen können und ihr steht fest im Herrn. Das ist mein größter Wunsch für euch. Das ist mein allergrößter Wunsch. Ihr seid mein Lohn auf den Tag des Herrn. Und ich wünsche mir, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, Leute. So sehr, dass man ihn schon förmlich riechen kann von der anderen Seite der Ewigkeit. Mögen wir an der Schwelle der Ewigkeit leben, ihr Lieben. Und nicht auf das bedacht sein, was diese Welt uns gibt. Lass uns doch ansprechen auf Sünden, damit unser Herr mehr Ehre bekommt. Auch wenn das bedeutet, dass ich weniger Ansehen habe. Oh Leute, ich wünsche es mir so sehr. Und aus Liebe zu euch und aus Liebe zu unserem Herrn sage ich das. Und büge mir selbst dadurch mehr Gericht auf. Das muss mir klar sein. Leute, ich will niemals eure Sünde als leichtfertig sehen. Ich will niemals meine Sünde als leichtfertig nehmen. Ich wünsche mir so sehr, Leute, dass wir die Sünde sehen als das, was sie ist. Ihr Lieben, und was hat Jesus uns versprochen? Das vorletzte Mal haben wir diesen berühmten Vers studiert, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das bezieht sich nicht auf die schlecht besuchte Gebetsstunde. Jesus sagt uns in diesem Vers, er ist nirgendswo dort mehr in der Mitte von seinen Kindern, als dort, wo sie richtig mit Sünde umgehen. Das ist das Versprechen unseres Herrn. Mögen wir das tun. Lass uns beten.